Deutschlandfunk.
Es gibt ja viele Serien und Filme, in denen Menschen nachts plötzlich aufschrecken und schreien und Angst haben. Christine, was denkst du da als Schlafforscherin?
Ja, das gibt's wahrscheinlich vor allem so in so Horrorfilmen. Zumindest habe ich die Assoziation direkt bei dieser Szene. Da vermischen sich vermutlich Albtraum und der sogenannte Nachtschreck. Obwohl das eigentlich zwei ganz verschiedene Dinge sind.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Pavor Nocturnus oder eben auf Deutsch Nachtschreck. Menschen, die davon betroffen sind, schrecken im Schlaf auf, schreien oder sind desorientiert. Und wir sprechen gleich genauer drüber, wie sich der Nachtschreck zeigt. Und Christine, du hast wie immer Studien dazu mitgebracht.
Ja, wir schauen heute drauf, was eigentlich im Gehirn passiert während so einer Nachtschreck-Episode, warum manche das haben und andere nicht und was man tun kann, um sowas zu verhindern.
Und in unserem Mythencheck geht es heute um einen Tipp für gutes Einschlafen bei Hitze. Wir checken, ob es was bringen kann, eine Schüssel mit Eiswasser vors Bett zu stellen. Schön, dass ihr uns zuhört und danke für eure ganzen Mails an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr uns gerne Feedback und Themenvorschläge jederzeit hinschicken. Und noch kurz zu uns. Meine wunderbare Co-Host hier ist Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Danke, dass du uns hier jede Woche so toll an deiner Expertise teilhaben lässt.
Ja, sehr gerne. Und wie jede Woche mache ich diesen Podcast mit dir. Du bist Ilka Knigge und du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank. Christine, lass uns mal erstmal genauer anschauen, wie sich der Nachtschreck überhaupt äußert. Es gibt bestimmt einige, die davon vielleicht auch noch gar nicht gehört haben. Wie verhalten sich denn Betroffene im Schlaf?
Ja, so eine Nachtschreck-Episode, die beginnt häufig mit einem Aufschrecken dieser betroffenen Person aus dem Schlaf. Also teilweise auch mit so einem lauten, panischen Schrei oder auch Weinen. Und die Betroffenen, die setzen sich dann abrupt im Bett auf oder springen sogar auf, laufen manchmal panisch umher. In der Regel sind die Augen dabei offen. Und was man dann auch eben bemerkt, ist, die atmen schnell, haben auch Schweißausbrüche, das Herz rast, sie zittern. Und ganz charakteristisch ist, sie haben so einen Gesichtsausdruck, als hätten sie was ganz, ganz Schreckliches gesehen. Und außenstehende Personen, für die ist es eben auch sehr schlimm, weil die haben dadurch den Eindruck, dass dieser Mensch einfach wahnsinnig erschrocken ist, wirklich schlimmste Panik hat. Und daher kommt eben auch dieses Wort Nachtschreck oder im Englischen spricht man von Sleep Terror. Und wenn man versucht, mit der betroffenen Person dann zu sprechen oder sie zu beruhigen, dann kommt aber meistens nicht viel zurück. Also man kann sich vorstellen, das jagt insbesondere auch den Personen, die das miterleben, echt einen Riesenschreck ein.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe teilweise Schlafterror auch gelesen, so übersetzt ins Deutsche und dachte, ja, krass, wahrscheinlich sieht es dann teilweise wirklich so aus, ne? Also das Wort kommt schon von irgendwas. Ich habe auch gelesen, dass Betroffene oft bekannte Personen nicht erkennen. Also den Freund, die Freundin, die vielleicht neben einem schlafen oder die Eltern.
Ja, weil man muss verstehen, der Nachtschreck ist das, was wir so in der Schlafmedizin eine sogenannte Arousal-Störung nennen. Das heißt, die Person, die wacht nur unvollständig, in dem Fall aus dem Tiefschlaf auf. Und das erklärt eben auch, warum sie ihre Umwelt anders wahrnimmt, als wenn sie wach wäre oder eben auch teilweise einfach gar nicht.
Wie lange geht denn das Ganze?
In der Regel dauert so eine Episode zwischen 30 Sekunden und 5 Minuten. Aber in der Fachliteratur liest man auch, dass es in seltenen Fällen 30 Minuten oder länger gehen kann.
Oh, 30 Minuten ist natürlich heftig. Wann passiert es denn?
Es passiert in der ersten Nachthälfte, oft sogar im ersten Drittel der Nacht, so nach 60 bis 90 Minuten, wenn man vom Einschlafzeitpunkt ausgeht. Weil das ist der Zeitpunkt, zu dem der erste Schlafzyklus zu Ende geht. Also man hat das erste Mal diese sich im Laufe der Nacht mehrmals wiederholende Abfolge von Leichtschlaf, Tiefschlaf und manchmal auch ein bisschen REM-Schlaf durchlaufen. Und das ist eben eine Phase der Nacht, in der das häufig da dann vorkommt, bei denjenigen, die das haben, dass aus dem Tiefschlaf dieser Weckreiz kommt, die aber nicht vollständig erwachen und in diesem Zustand kommt es dann eben zu diesem Nachtschreck.
Und ich habe gelesen, Betroffene erinnern sich später gar nicht mehr daran.
Nee, also entweder gar nicht oder nur ganz bruchstückhaft. Da wird dann vielleicht so eine einzelne traumartige Szene erinnert, in der man Angst hatte, aber mehr ist dann nicht da. Ganz wichtig, wenn wir jetzt schon irgendwie über sowas wie traumartig sprechen, es ist eben kein Albtraum. Da ist es ja so, dass man aus dem Traum wirklich in der Regel aufwacht, auch so direkt voll da und wach ist und auch eine total gute und lebhafte Erinnerung hat an das, was man da Schreckliches geträumt hat. Also wenn man jetzt unterscheiden muss, war das ein Nachtschreck oder war das ein Albtraum, dann deutet eine fehlende Erinnerung wirklich eindeutig in Richtung Nachtschreck und übrigens eben auch der Zeitpunkt des Auftretens, weil der Nachtschreck eben, der findet eher am Anfang der Nacht statt, Albträume deutlich später, eher so in der zweiten Nachthälfte dann.
In wie vielen Nächten tritt der Nachtschreck denn auf, wenn man betroffen ist? Also kann man das sagen?
Ja, so pauschal ist es schwierig. Also man muss sagen, vom Nachtschreck sind ja hauptsächlich Kinder betroffen und Kinder, die jünger als 4 Jahre sind, die haben das nach Berichten dann meistens so einmal pro Woche oder auch ein bisschen häufiger. Ältere Kinder dann, die haben das aber nur noch 1 bis 2 Mal im Monat. Also auch das Alter scheint eine gewisse Rolle zu spielen.
Ich habe gelesen, manche Betroffene schlafwandeln auch, teilweise direkt im Anschluss.
Also dazu gibt es jetzt meines Wissens keine wissenschaftlichen Daten.
Naja.
Aber was man sagen muss, ist, dass Schlafwandeln und Nachtschreck, die gehören quasi so zur gleichen Familie von Schlafstörungen, eben dem, was wir Arousal-Störungen nennen. Sind also so ein bisschen wie Bruder und Schwester. Auch beim Schlafwandeln erwachen die Betroffenen ja nicht vollständig aus dem Schlaf. Und auch hier ist es meistens der Tiefschlaf und befinden sich dann eben auch in so einem Mischzustand, bewegen sich durch das Zimmer, die Wohnung und so. Aber diese Angst- und Panikkomponente, die fehlt eben beim Schlafwandeln im Vergleich zum Nachtschreck.
Womit wir bei den Betroffenen selbst wären. Es sind häufiger Kinder als Erwachsene. Lass uns das aber mal konkret machen. Also wie groß ist denn der Anteil an Kindern in Deutschland, der den Nachtschreck erlebt?
Von 100 Kindern zwischen 1 und 12 Jahren haben so je nach Studie zwischen 1 und 7 Kindern solche Nachtschreckepisoden. Also man kann sagen, so ungefähr 1 bis knapp 7%. Da muss man jetzt sagen, es gibt auch einzelne Studien, die so ein bisschen höhere Zahlen finden, aber das liegt oft dann daran, dass die Definition von davon, was ist eigentlich ein Nachtschreck, dann ein bisschen weiter gefasst wird und dann fallen eben mehr Kinder rein. Genau, ist ein bisschen Definitionssache oft.
Aber wir können sagen, so selten ist das gar nicht, ne?
Ja, genau. Also ich denke, wenn uns jetzt Eltern zuhören, dann kennen die es auf jeden Fall. Das ist schon was nicht so selten ist.
Wie groß ist der Anteil an Erwachsenen in Deutschland?
Also für Deutschland habe ich keine Zahlen gefunden, aber es gibt eine repräsentative, wenn auch schon ein bisschen ältere Studie aus dem Vereinigten Königreich. Und da haben gut 2% der Erwachsenen gesagt, also sie wurden danach gefragt, dass sie Nachtschreckepisoden haben. Also eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig selten.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht mehr Leute haben, als es wissen, ne? Weil im Endeffekt, wenn man sich selber gar nicht dran erinnert, dann muss es einem ja jemand spiegeln, neben dem man schläft.
Genau. Ja.
Stimmt es, dass mehr Männer als Frauen betroffen sind?
Die meisten wissenschaftlichen Quellen, die berichten keine Geschlechtsunterschiede. Nur bei Kindern, da sind in manchen Studien mehr Jungen als Mädchen betroffen. Aber so, ich würde eher so defaultmäßig mal davon ausgehen, dass es keine Unterschiede gibt.
Warum sind denn eigentlich vor allem Kinder betroffen? Also wie entsteht denn der Nachtschreck überhaupt?
Also warum genau mehr Kinder davon betroffen sind, das weiß man nicht. Ist ja übrigens beim Schlafwandeln, was ja zur gleichen Familie gehört, auch so. Auch da sind Kinder häufiger betroffen als Erwachsene. Mhm. Und vermutlich ist einfach ein Gehirn, das noch nicht ganz ausgereift ist, etwas anfälliger für diese Arousal-Störungen. Also diese Störungen, wo es eben zu so einem teilweisen Erwachen aus dem meistens Tiefschlaf kommt. Und zu diesen Arousal-Störungen gehören ja eben Schlafwandeln und Nachtschreck. Was man aber weiß, ist, dass es eine erbliche Komponente gibt. Also wenn die Eltern oder auch Geschwister das hatten oder haben, dann kann das bei der Diagnose schon ein wichtiger Hinweis sein, weil dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel auch, dass ein Kind oder auch ein Geschwisterkind das dann auch hat.
Ist die Schlafqualität von Betroffenen eigentlich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Schlafen die vielleicht schlechter?
Also spezifisch zum Nachtschreck habe ich da keine Daten gefunden. Es ist einfach so, dass da manchmal vielleicht auch, weil es nicht so super häufig ist, gerade bei Erwachsenen, dass da dann verschiedene Arousal-Störungen zusammengefasst werden. Also zum Beispiel eben Schlafwandeln und Nachtschreck. Aber wenn man insgesamt auf diese Familie der Arousal-Störungen schaut, wo eben der Nachtschreck dazugehört, dann findet man da schon, dass viele ihren Schlaf als nicht erholsam erleben oder auch so eine verstärkte Tagesschläfrigkeit berichten, also eine Einschlafneigung am Tag. Man kann aber nicht sagen, dass das jetzt vom Nachtschreck kommt oder vom Schlafwandeln, weil so einfach ist es nicht. Also dass man da sagt, es liegt daran, die Zusammenhänge sind da einfach wie so oft deutlich komplexer.
Ich habe gelesen, dass bei manchen erwachsenen Betroffenen ein sehr hoher Tiefschlafanteil festgestellt wird. Und das wird auch als Grund für so eine genetische Komponente genannt. Welche Studien gibt es denn dazu?
Also auch da habe ich jetzt nur Studien gefunden, in denen Schlafwandeln und Nachtschreck zusammengefasst wurde. Aber ja, also eine kleine, auch schon etwas ältere Studie, die hatte tatsächlich gefunden, dass der Tiefschlaf etwas intensiver war, kurz bevor es so mit dem Schlafwandeln oder Nachtschreck losging. Allerdings würde ich das nicht zu sehr für bare Münze nehmen, weil eine neuere und auch größere Studie, die konnte das wiederum nicht so bestätigen. Was man aber sagen kann, ist, dass der Tiefschlaf beim Nachtschreck tatsächlich verändert ist. Und vor allem ist er nicht so stabil. Und gerade diese Instabilität, die führt dann eben dazu, dass es zu diesen Arousal-Störungen kommt, also zu einem unvollständigen Erwachen aus dem Tiefschlaf oder eben zum Nachtschreck und manchmal auch zum Schlafwandeln.
Was wissen wir denn darüber, welche Rolle Stress spielt? Kann es ein Auslöser sein?
Das ist einer der bekanntesten Auslöser. Und es liegt daran, dass Stress eben auch die Stabilität des Tiefschlafs stören kann und so eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zu sowas wie einem Nachtschreck kommt.
Gibt es noch weitere Auslöser?
Also Schlafentzug oder einfach zu wenig Schlaf gehört dazu. Denn darauf reagiert der Körper ja, indem er dann mehr Tiefschlaf produziert. Und mehr Tiefschlaf bedeutet einfach auch immer mehr Chancen, dass es zu so einem Ereignis kommt. Auch Fieber sorgt für mehr und auch tieferen Tiefschlaf und erhöht dadurch auch die Wahrscheinlichkeit. Und auch andere Dinge, die den Schlaf stören, können Auslöser sein. Also sowas wie Lärm, Hitze, bei Erwachsenen auch Alkohol. Und man muss dazu auch nochmal sagen, wir hatten ja schon auch eine Folge gemacht zum Schlafwandeln. Und das sind die gleichen Risikofaktoren oder auslösenden Faktoren beim Schlafwandeln, aber eben jetzt auch beim Nachtschreck.
Wie wird denn überhaupt so eine Diagnose gestellt? Weil wir haben ja eben schon festgestellt, dass das auch schwierig sein kann, wenn man zum Beispiel alleine immer schläft, das überhaupt festzustellen, dass man es hat.
Ja, also in der Regel wahrscheinlich einfach dadurch, dass es jemand bemerkt oder beobachtet oder man auch vielleicht doch sogar selbst was berichten kann. Typischerweise gehen wahrscheinlich Eltern mit ihrem Kind zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt. Ins Schlaflabor muss man deshalb aber eigentlich nicht. Also das kann man, so eine Diagnose kann man so stellen.
Muss der Nachtschreck denn eigentlich behandelt werden?
Naja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie sehr die Person selbst und halt auch in vielen Fällen die Eltern oder eine Person, die eben mit dieser betroffenen Person das Bett teilt, dadurch belastet sind. Wichtig zu wissen ist erstmal, dass das zwar von außen teilweise wirklich, wirklich furchtbar aussieht und eben Eltern, die werden das berichten können, die haben das Gefühl, das Kind ist in größter Panik und das versetzt einen selbst dann wahrscheinlich auch manchmal in wirkliche Panik und Angst. Aber im Gehirn dieser Person oder so geht jetzt nichts kaputt. Also die nimmt dadurch nicht Schaden. Das heißt, auch aus dieser Perspektive wäre es jetzt erstmal nicht unbedingt zu behandeln, beziehungsweise man muss auch sagen, also bevor man jetzt zu Medikamenten greift, da gibt es auch noch andere Sachen, die man vorher macht.
Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass Betroffene auch belasten kann. Also ich denke jetzt vor allem an Erwachsene.
Ja, klar. Also stell dir vor, du übernachtest irgendwie auf einer Berghütte und weißt, das könnte jetzt passieren und du könntest das gesamte Schlaflager da in Panik versetzen.
Ja.
Oder, weiß nicht, du bist am Daten und teilst mit einer anderen Person so die ersten Male das Bett und weißt es vielleicht auch selber gar nicht oder weißt gar nicht, wie häufig das auftritt und plötzlich versetzt du dann diese Person irgendwie in Angst und Schrecken, weil du so eine Nachtschreck-Episode hast.
Ja, ich stelle es mir wirklich auch krass vor. Ich habe es noch nie gesehen, aber klar, ich kann mir vorstellen, dass es einem Angst macht. Lass uns doch mal drüber reden, wie BettpartnerInnen reagieren sollten, wenn jemand den Nachtschreck erlebt. Was kannst du denn da so als Tipps mitgeben?
Also Eltern oder auch andere Personen, die dann in so einer Situation dabei sind, die sollten am besten einfach ruhig bleiben und nur dann eingreifen, wenn es darum geht, Verletzungen zu verhindern. Und man sollte die Betroffenen auch nicht wecken und eigentlich auch nicht versuchen zu beruhigen, weil das klappt sowieso nicht. Und am besten, man lässt sie dann in der Situation einfach in Ruhe.
Was kann man noch machen?
Also um das Verletzungsrisiko zu senken, sollte man schauen, dass man Möbel oder auch andere gefährliche Gegenstände einfach aus dem Weg räumt. Dass man vielleicht auch gerade bei Kindern so ein Türgitter an die Treppe macht oder auch im Kinderzimmer anbringt. Und Kinder sollten ganz klar nicht im Stockbett oben schlafen. Da ist die Gefahr einfach zu groß, dass die dann da auch rausfallen. Mhm. Und dann geht es natürlich einfach darum, mögliche Auslöser zu vermeiden. Also Schlafentzug. Bei jüngeren Kindern heißt es übrigens auch, sie sollten wirklich einen Mittagsschlaf machen, solange sie den noch brauchen. Bei Erwachsenen geht es dann auch darum, man sollte koffeinhaltige Getränke nur in Maßen konsumieren, Alkohol auch eher meiden, weil das macht auch den Schlaf eher instabiler. Hitze, Lärm und Stress sind eben Dinge, die man eher vermeiden soll, weil es auch den Schlaf instabiler macht. Und auch andere Schlafstörungen, die den Schlaf an sich stören können, die sollte man eben auch entsprechend therapieren, sodass der Schlaf einfach möglichst gut geschützt ist und man Voraussetzungen dafür schafft, dass er auch möglichst stabil bleibt. Und wenn all das aber nicht ausreicht, dann kann man noch was anderes machen. Dann kann man nämlich die Betroffenen so 10 bis 15 Minuten, bevor der Zeitpunkt kommt, wo der Nachtschreck üblicherweise auftritt, da kann man die wecken. Mhm. Und man beendet quasi so diesen Schlafzyklus einfach vorzeitig und wie beseitigt dann auch diese kritische Zeitspanne. Und da gibt es Studien, die zeigen, das macht man so für bis zu 4 Wochen und das ist wohl sehr effektiv.
Spannend, das bleibt dann auch weg.
Ja, wohl. Also das ist das, was Studien berichten. Genau. Ja. Und eine Therapie jetzt mit Medikamenten, das wäre wirklich der letzte Schritt. Insbesondere bei Kindern, weil da kann man viele Medikamente ja auch gar nicht einsetzen.
Ja, und man muss ja vielleicht auch mal festhalten bei allem, was du gesagt hast, dass die Betroffenen selber ja ganz offenbar gar nicht wirklich Nachteile davon haben oder ich sag mal überschaubare, ne?
Ja, also es kann natürlich eben auf die Schlafqualität auch gehen, die ist ja beeinträchtigt, auch wenn so ein bisschen dieses Henne-und-Ei-Problem besteht, aber wenn man jetzt sagen wollte, das beeinträchtigt doch die Schlafqualität und die wollen wir eigentlich hochhalten, weil auch eine beeinträchtigte Schlafqualität wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einem Nachtschreck kommt, erhöht, dann würde man wahrscheinlich schon sagen, wir sollten es behandeln, aber eben, also nicht medikamentöse Strategien zuerst und Medikamente dann einfach als Mittel der letzten Wahl.
Ja, und vor allem vielleicht nicht, wenn die betroffene Person sich gar nicht so richtig darüber bewusst ist und auch keine Nachteile beschreibt, ne?
Ja,
weil da denke
genau.
ich mir, wenn es jetzt irgendwie darum geht, das nur zu behandeln, weil der Schlafpartner oder die Partnerin darunter leidet, dann gibt es sicherlich ja auch andere Möglichkeiten, wie auch mal getrennt schlafen oder sowas. Dazu laden wir ja auch immer ein, auch wenn das auch einen sehr schlechten Ruf hat.
Genau. Und was man da auch immer sagen muss, also bei allen Schlafstörungen ist es ja auch so, da gibt es immer so ein Kriterium. Das heißt dann, dass eben ein subjektiver Leidensdruck bestehen muss. Das heißt, die Person, die das hat, die muss wirklich drunter leiden. Ansonsten gäbe es keine Behandlungsindikation.
Über Schlafen. Mythencheck.
Heute am Ende unserer Folge ein Mythencheck, der vielleicht gerade in die Zeit des Sommers passt. Während wir aufnehmen, zumindest ist es sehr heiß. Deshalb habe ich mitgebracht einen Tipp, um das Zimmer runterzukühlen von Gaming Dog MBBS. So heißt er auf Instagram. Der beschreibt sich da in seiner Caption als Notarzt.
It's a bloody heat wave. You're not going to be able to sleep at night. So shut up and listen. Take the largest pot that will fit in your freezer and freeze some water in it. In fact, till the brim. Then take it to your bedroom and put it on a silver tray or any kind of tray, to be honest, and leave it there at night. It'll absorb all the heat, cool down your room by at least a few degrees and pull away all the humidity and into the tray, you will sleep so much better. Put 2 or more in your room and you are Gucci.
Also er sagt, nehmt den größten Topf, den ihr finden könnt und der in euer Gefrierfach passt und gefriert da drin Wasser. Eiswürfel in Wasser geben geht auch, erzählt er später noch. Der Topf, der soll dann auf einem Tablett stehen und das kommt nebens Bett. Und das soll dann die Hitze aus dem Raum ziehen und beim Einschlafen helfen. Und 2 oder mehr davon im Zimmer sind Gucci, sagt er. Also ich glaube, er möchte damit sagen Luxus. Mhm. Die Konstruktion an sich ist ja echt was für eine Physikerin. Aber ich will von dir wissen, was hältst du denn jetzt so ganz generell als Schlafforscherin von der Grundidee? Dürfen wir uns davon was erhoffen oder ist das alles Quatsch?
Also grundsätzlich ist eine eher kühle Umgebungstemperatur gut für unseren Schlaf. Von den oft empfohlenen 16 bis 18 Grad sind aber die allermeisten Hörerinnen und Hörer vermutlich gerade sehr, sehr weit entfernt. Und das merken wir. Also unser Schlaf wird einfach schlechter. Dass aber einfach so ein Topf mit Eis das Zimmer wirklich runterkühlen kann, sagen wir von warmen, kuscheligen 27 oder so auf angenehmen 22 Grad, das wage ich doch zu bezweifeln. Vor allem, weil ja auch Möbelstücke, Matratze und so weiter echt Wärme speichern. Und ich habe gestern auch das erste Mal gemerkt, wie stark die Außenwände auch nachts noch echt Wärme ins Innere der Wohnung abgeben. Also diese Effekte hat man ja auch noch dazu. Future Zone, ein österreichisches Internetportal für Nachrichten rund um Computer, IT und so weiter. Die haben da aber mal die Probe aufs Exempel gemacht.
Oh, sehr gut.
Und den Artikel dazu, den verlinken wir euch auch in den Shownotes. Das Team von Future Zone hat in einem Büro mal eine 1,5 Liter Flasche mit gefrorenem Wasser aufgestellt und abgewartet. Also ich muss ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich so das, was aktuell maximal in mein Gefrierfach passen würde, weil da sind ja auch noch andere Sachen drin.
Ja, das kommt an die Idee ziemlich nah ran, würde ich sagen.
Ja, vermutlich. Es ist kein Topf, aber eben 1,5 Liter Flasche mit gefrorenem Wasser haben die da aufgestellt und einfach mal abgewartet und Temperatur gemessen. Und rauskam, das Eis im Raum hat wenig bis gar keine Wirkung gezeigt. Also die haben das zwar auch, muss man sagen, in den frühen Nachmittagsstunden gemacht, aber es wurde trotz Eisflasche im Zimmer sogar wärmer und es hat eben nicht abgekühlt. Auch andere vermeintliche Hacks, wie so eine Flasche mit gefrorenem Wasser vor einem Ventilator zu platzieren, ist vermutlich nicht so sonderlich effektiv. Florian Aigner, ein österreichischer Wissenschaftskommunikator und Physiker, der auch in diesem Artikel eben zu Wort kommt, der sagt dazu, dass der Ventilator selbst ja auch Wärme erzeugt. Und das stimmt. Ich habe vorher den Ventilator in meinem Büro ausgeschaltet und er war warm. Und so, sagt er, erzeugt dieser Ventilator innerhalb von wenigen Stunden einfach so viel Wärme, dass der den Effekt von so einer Flasche mit Eis einfach komplett zunichte macht.
Okay, wir können an der Stelle sagen, das hilft uns in einer Hitzenacht leider nicht.
Nee.
Christine, vielleicht musst du an der Stelle auch nochmal sagen, warum es für uns eigentlich so schwierig ist, bei hohen Temperaturen zu schlafen.
Also was man in Studien sieht, ist eben gerade das Einschlafen ist ein bisschen schwieriger und viele Menschen werden sich jetzt wahrscheinlich in dieser Beschreibung auch wiederfinden. Man hat auch ein bisschen weniger Tiefschlaf, ein bisschen weniger REM-Schlaf, dafür mehr Leichtschlaf und auch Wachphasen in der Nacht, die sind einfach mal länger. Ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann war noch eine Mücke da, weil ich die Fenster so weit offen hatte. Ja, es war kein Luxus. Und das liegt einfach daran, dass unser Körper am Abend ein bisschen abkühlen muss, damit wir müde werden und eine niedrige Körpertemperatur hilft uns auch beim guten Durchschlafen und für eine gute Schlafqualität. Und jetzt muss man sagen, diese hohen Umgebungstemperaturen, die machen es für unseren Körper einfach deutlich schwerer abzukühlen und ja, das merken wir dann am Schlaf.
Dann hoffen wir, dass ihr trotz der heißen Temperaturen, gerade jetzt im Sommer, irgendwie gut schlafen könnt.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.